Bestandsaufnahme, Strategien gegen Islamismus.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie alle eingeschaltet haben. Mein Name ist Rebecca Schönbach. Ich bin die Vorsitzende von VETO, ein gemeinnütziger Verein, der sich vor allem für Sicherheitsfragen einsetzt. Und freue mich sehr, dass heute Manuel Heinemann zugesagt hat, bei uns zu Gast zu sein zum Thema Bedrohungsmanagement. Herr Heinemann ist Unternehmer, Deeskalationstrainer, Präventionsmanager für Extremismus und Radikalisierung und im Bereich Bedrohungsmanagement spezialisiert. Dabei verbindet Herr Heinemann die Erkenntnisse und Erfahrungen aus verschiedenen Disziplinen, um für kritische Situationen praktikable und nachhaltige Lösungsansätze zu entwickeln. Manuel Heinemann studierte soziale Arbeit mit Schwerpunkt Resozialisierung und arbeitet für den Freistaat Bayern als Bewährungshelfer und spezialisierte sich allmählich auf den Bereich der öffentlichen Sicherheit. Seitdem berät er Behörden, Kommunen und Unternehmen zu kritischen Situationen und Konzepten zur Gefahrenabwehr. Bis 2020 war er Mitglied des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Bewährungshelfer und Bewährungshelferinnen. Heute ist Manuel Heinemann Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule Nürnberg und der Bayerischen Verwaltungsschule und lehrt dort Gefahren- und Konfliktmanagement. 2019 gründete er gemeinsam mit Florian Zammet die Gefahrenmanagement Heinemann und Zammet GbR. Regelmäßig wird er von Unternehmen verschiedener Größe angefragt. Außerdem arbeitet er gemeinsam mit Inge Bell zusammen ehrenamtlich für Frauen in Drucksituationen und berät sie in Gefahrensituationen und arbeitet an Exit-Strategien. Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Freue mich sehr. Und wir steigen am besten direkt ins Thema ein. Was ist denn Gefahrenmanagement oder Bedrohungsmanagement vielmehr?
Ja, Bedrohungsmanagement ist im Prinzip die Summe aller Maßnahmen und Möglichkeiten, bedrohliche Situationen zu bewältigen. Also es geht nach den Grundsätzen erkennen, bewerten und entschärfen. Das heißt, ich beschäftige mich hauptsächlich damit im Bedrohungsmanagement. Wie bemerke ich überhaupt Bedrohungssituationen? Wie erkenne ich diese? Welche standardisierten Verfahren kann ich gegebenenfalls erarbeiten? Und letztendlich, welche Kompetenzen muss ich vermitteln, um eben Bedrohungsszenarien zu erkennen zu können, um daraus eben dann wiederum Erkenntnisse zu gewinnen, wie ich diese Bedrohungen bewerten kann. Und das bedeutet, welche Analysemethoden ich verwenden muss, welche Tools ich zur Anwendung bringe, damit ich eben das Risiko bei einer Bedrohung ja entsprechend auch korrekt und fundiert bewerten kann. Und daraus resultieren dann im Prinzip Entschärfungsmodalitäten zu arbeiten. Das heißt, wie ich diese Bedrohung bewältige, wie ich damit umgehe und welche Maßnahmen daraus entstehen. Das hängt je nach Fallkonstellation von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Aber diese Dinge zusammengenommen sind im Prinzip Bedrohungsmanagement. Unter Bedrohungsmanagement könnte auch die Deeskalation fallen. Eben alles, was vor einer Eskalation stattfindet. Alle Maßnahmen, die dazu dienen, diese Bedrohungssituation letztendlich so abzuschwächen, dass eben keine Eskalation daraus resultiert. Das ist Bedrohungsmanagement.
Aber wenn Sie sagen, es gibt standardisierte Verfahren, wie sieht das aus? Weil Sie ja zum Beispiel in Ihrer Beschreibung stehen haben, dass Sie sehr verschiedene Entitäten beraten, also bei Unternehmen und Universitäten und öffentliche Einrichtungen. Gibt es da wirklich ein Verfahren, was man anwenden kann, um eine Situation zu bewerten? Und es gibt ja auch verschiedene Bedrohungen. Es gibt Terrorismus, es gibt psychisch kranke Menschen, die aus irgendeinem Grund auffällig werden. Nicht, dass sie alle auffällig sind. Es gibt Stalking. Gibt es da wirklich nur ein Verfahren, was man anwendet? Oder wie geht man da praktisch vor?
Nein, um Gottes Willen. Es geht um die Erarbeitung standardisierter Verfahren für die jeweiligen Situationen. Also man kann sich so vorstellen, jede Situation ist unterschiedlich. Jede Organisation ist unterschiedlich. Also wenn ich, ähnlich wie bei einem Individuum halt auch, ne, also wenn ich ein Lebewesen habe, kein Lebewesen gleicht dem anderen, genauso wenig gleicht eine Organisation der anderen. Und je nachdem, welche Organisation, welche Institution ich vor mir habe, habe ich unterschiedliche Herausforderungen, wenn es darum geht, ein Bedrohungsmanagementkonzept zu entwickeln. Ich kann nicht in der Universität dasselbe Bedrohungsmanagement wie in einem Unternehmen fahren. Das funktioniert nicht, weil die Zielgruppe eine andere ist, die Adressaten eine andere und die Herausforderungen, die teilweise entstehen, andere sind. Ziel ist es letztendlich, das, was Sie angesprochen haben, diese verschiedenen, ich sag mal, Fallkonstellationen, die dafür jeweils Konzepte, Bewertungskonzepte zu entwickeln und die dann in dem jeweiligen Bedrohungsmanagement als Tool bereitgestellt zu haben.
Und wie gehen Sie da praktisch vor? Nehmen wir mal eine Universität. Also was würden Sie zum Beispiel, um Verfahren für eine Universität zu entwickeln, was würden Sie da als erstes machen?
Als erstes steht am Anfang immer die Zielklärung. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was will ich eigentlich? Was erwarte ich mir eigentlich davon? Ich habe schon Anfragen gehabt, wo ich danach gefragt wurde, ja, Herr Heinemann, können Sie uns ein Hochwasserschutzkonzept entwickeln? Denn das kann ich nicht, das hat auch nichts mit Bedrohungen zu tun, sondern es geht immer darum, letztendlich, dass wir uns mit verhaltens- und menschenbezogenen Risiken befassen. Diese verhaltens- und menschenbezogenen Risiken können, wie von ihr angesprochen, auch Stalking sein, es kann Extremismus sein, das können psychische Erkrankungen sein, Workplace Violence, das können ja Innentäter, also Insider Threats sein. Da müssen wir im Prinzip gucken, ja, welches Ziel ist damit verbunden. Ja, es gibt Institutionen, die wollen bestimmte Dinge exkludiert haben, also die wollen zum Beispiel sagen, okay, wir wollen uns jetzt nicht mit Stalking befassen, Stalking geht uns nichts an. Aus meiner Sicht ein Problem natürlich, aber das hängt immer davon ab, was die jeweilige Organisation für sich als Problem definiert. Und dann geht es darum, will die entsprechende Institution tatsächlich ein Bedrohungsmanagement aufbauen, also ein festes Team als, ich sag mal, in der Institution haben, oder möchte die Universität zum Beispiel ein Bedrohungsmanagement externalisieren. Also möchte von außen Experten dazu holen, die dann die Universität letztendlich beraten. Und dann, Universität ist ja immer ein Mikrokosmos, ein Abziehbild der Gesellschaft. Also wir haben in Universitäten immer einen Spiegel der Gesellschaft. Demnach haben wir in der Universität die vielfältigsten Probleme, die aber nicht alle vom Bedrohungsmanagement abgedeckt werden können natürlich. Und deshalb muss man dann auch eine gewisse Filterung vornehmen. Also welche Probleme können wir jetzt uns anschauen? Für welche Probleme sind aber dann wiederum psychologische Studienberatung zuständig? Für welche Probleme sind dann ist ja auch wiederum die IT-Sicherheit zuständig? Also das muss man sich auch überlegen. Natürlich in Zusammenarbeit mit dem Bedrohungsmanagement. Also das Bedrohungsmanagement ist ein Teil. Es ist nicht die Lösung für alles. Aber gerade bei einer Universität ist so der erste Schritt Zielklärung und dann zu schauen, bildet man Leute an den Fakultäten aus, die, ich sag mal, näher an den Studierenden dran sind, um gegebenenfalls auch frühzeitig Bedrohungsszenarien erkennen zu können. Also das ist immer der erste Schritt, Know-how schaffen für Erkennung. Und dann muss man sich eben entscheiden, möchte man jetzt jemanden tatsächlich in der Institution haben, der auch das Know-how hat, Fälle zu analysieren, Fälle zu bewerten. Dann müssen diese Personen natürlich auch entsprechend dafür ausgebildet werden. Oder, wie gesagt, man holt sich Experten von außen dazu. Und dann geht es um ganz spezifische Fallmanagement, das heißt Netzwerkarbeit. Ich muss mir anschauen, welches Netzwerk hat die Universität, wie sind die polizeilichen Strukturen ausgebildet um diese Universität herum. Gibt es überhaupt schon Connections zur Polizei? Also ich habe schon auch Institutionen erlebt, da war nie eine Verbindung zur Polizei da. Und man hat immer versucht, so diese auch teilweise sehr krassen Fälle ohne Unterstützung durch irgendwelche äußeren Institutionen zu bewältigen, halt, ich sage mal in Anführungszeichen, mit den Tools, die zur Verfügung standen.
Bevor wir zur Polizei kommen, es gab einen aktuellen Fall in Berlin, das könnte man gut als Beispiel nehmen. Eine Frage noch, ich habe dann mal eine Suchmaschine eingegeben, Bedrohungsmanagement, und dann bei Unternehmen geguckt, bei Universitäten. Es gibt sehr wenige, die zumindest öffentlich sagen, dass sie das haben. Es gibt welche, ja. Immerhin, es gibt ein paar Universitäten, es gibt ein paar sehr große Unternehmen, die sagen, wir machen Bedrohungsmanagement, wir haben dafür zumindest einen Prozess. Wie ist denn überhaupt die Nachfrage? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt aus meinem Bereich komme, Terrorismusbekämpfung und Extremismusbekämpfung, wenn ich mit den Leuten rede, dann sagen die, das geht uns doch nichts an. Es sei denn, man will irgendwie in den Golf starten und Geschäfte machen oder so. Aber so terroristische Bedrohung, selbst Cybersecurity, ist bei vielen noch nicht ganz angekommen, dass das ein Problem ist, was auch zum Beispiel Universitäten und Schulen sogar und private Unternehmen betrifft. Wie ist das bei Ihnen? Also kommen Leute von sich aus auf Sie zu oder sagen die erstmal, was wollen Sie eigentlich von uns?
Drück's mal so aus, also es verändert sich ein bisschen. Der Fokus ist so in den letzten Jahren immer mehr auf die Mitarbeiterzufriedenheit gewechselt. Und das ist ein Pluspunkt fürs Bedrohungsmanagement. Aber in den Köpfen, und das ist so über diese lange Zeit gewachsen, wo wir uns in Unternehmen und auch in Institutionen nicht mit den privaten Problemen befasst haben. Ich habe erst einen Buchartikel zu einem Thema mitgeschrieben, wo es genau um dieses Thema ging. Ich sag mal, vermeintlich private Probleme in Organisationen. Ich stelle so ein bisschen die durchaus streitbare These auf, dass es keine privaten Probleme gibt in Unternehmen. Na, klar, es gibt diese Probleme, wo man sagt, okay, das will ich jetzt dem Arbeitgeber nicht mitteilen. Aber Probleme sind immer für den Arbeitgeber in Anführungszeichen relevant, weil ich habe einen Leistungsverlust, ich habe gegebenenfalls eine Situation, die für andere auch bedrohlich werden kann, zum Beispiel beim Thema Stalking oder auch beim Thema Extremismus. Und das sind ganz wichtige Punkte, dass Unternehmen und Institutionen hinschauen müssen, genau zu diesen Themen eben sagen müssen, ja, mich interessiert jetzt nicht nur, welche Arbeitsleistung hat mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, sondern wie geht es dem gerade, wie geht es derjenigen? Mitarbeiterinnen sind das Kapital einer Firma. Auch eine Institution.
Wo ist da die Grenze? Das ist ja ein sehr kommunistischer Slogan, das Private ist politisch. Es gibt ja auch eine Privatsphäre, wo der Arbeitnehmer nicht eingreifen darf und nicht soll. Man darf ja als Arbeitgeber nicht unbedingt private Dinge abfragen, selbst wenn man merkt, dass es irgendwo, dass ein Mitarbeiter zumindest nicht die volle Leistung bringt oder vielleicht auch einfach persönlich einen komischen Eindruck macht.
Also sagen wir es mal so, aus meiner Sicht muss den Arbeitgeber alles interessieren, was der Arbeitnehmer bereit ist, mit dem Arbeitgeber zu teilen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Also es muss die Freiwilligkeit natürlich da sein. Also wenn ich kann jetzt meine Arbeitnehmer nicht zwingen, soll ich um Gottes Willen auch nicht zwingen, irgendwelche Informationen zu offenbaren. Das geht gar nicht. Wichtig ist halt hier an dieser Stelle, dass ich als Arbeitnehmer bereit bin, dafür explizit bereit bin, mich auch mit Problemlagen zu befassen. Und ich sage, ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt, also da musst du halt mal selber daheim gucken, wie du damit umgehst. Ne? Weil diese Probleme ja durchaus für den Arbeitnehmer Relevanz kriegen können. Da ist es ein ganz wichtiger Punkt, da muss sich der Fokus verändern, hin zur Zentriertheit auf die Arbeitnehmer und nicht nur auf die Arbeitsleistung, die dahinter steckt. Und da wird es Gott sei Dank jetzt, es wird immer besser dahingehend, dass die Mitarbeitenden, die Mitarbeiterzufriedenheit schon immer mehr in den Fokus gerät. Aber da besteht einfach noch aus meiner Sicht auch Luft nach oben, dass wir hier eben noch mehr hingucken müssen und auch die Bereitschaft zeigen. Ich habe jetzt die Tage erst eine Anfrage von einem Klinikum bekommen, die eben genau das sagen. Ne? Sie fangen an hinzuschauen und plötzlich bemerken sie, dass Probleme da sind. Die waren schon immer da. Aber sobald man anfängt zu schauen, dann sieht man sie nun mal auch. Ne? Und das ist ja das, was für viele gesellschaftliche Problemlagen gilt. Ne? Solange ich nicht hinschaue, sehe ich es auch nicht. Aber das heißt nicht, dass ich kein Problem habe.
Und was sind das dann für Probleme, die hauptsächlich auftauchen? Also ich kann mir vorstellen, Amokläufe sind ja so ein Thema, vor allem an Schulen und teilweise auch an Universitäten. Aber private Unternehmen habe ich noch nicht viel von gehört. Aber jetzt in Privatunternehmen ist es eben Stalking, wenn Mitarbeiter belästigt werden, oder gibt es auch andere Sachen?
Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Es gibt interkulturelle Konflikte, wo zwei Konfliktparteien sich nicht mehr verstehen und plötzlich fangen Gewaltdrohungen an. Es gibt ganz viele Punkte im Punkto Stalking, aber auch häusliche Gewalt kann ein arbeitsrelevantes Thema sein, weil die Person dann letztendlich in der Arbeit nicht mehr handlungsfähig ist oder auch immer krank zu Hause ist, weil blaue Flecken und so weiter und so fort. Auch das ist ein arbeitgeberrelevantes Thema. Oder, also wir hatten das zum Beispiel auch schon, dass ein Arbeitgeber tatsächlich gesehen hat, okay, eine ihrer Mitarbeiterin wird zu Hause misshandelt und haben dann gesagt, okay, jetzt packst du halt mal eine Tasche, die stellst du ins Büro und wenn du schnell weg musst, dann ist aber der Arbeitgeber der einzige Ort, wo die Frauen oder wo die betroffene Person noch verfügbar ist. Ja? Das heißt, für den schlagenden Mann ist dann der Arbeitgeber der Anlaufpunkt. Und das sind so, das muss in die Köpfe rein, ne? Also dass da diese Grenze eben werden möchte, aber durchaus die verursachenden Personen diese Grenze übertreten in Richtung Arbeitgeber. Das ist halt ein großes Problem und da haben wir hauptsächlich mit Stalking zu tun. Workplace Violence ist immer ein Thema. Natürlich sexuelle Belästigung, wobei ich damals sage, sexuelle Belästigung, das ist ein Thema, das im Bedrohungsmanagement schwierig abzubilden ist, weil wir da andere Mechanismen haben.
Da kommt die erste Frage direkt aus dem Chat, weil wir hier Polizisten haben, die zuhören und die sagen, das ist doch Unterbereich. Ja. Da müssen Sie doch die Polizei rufen. Was sagen Sie denn dazu?
Durchaus. Aus praktischer Erfahrung kann ich sagen, dass ich ganz häufig bei der Polizei an Grenzen stoße, die einfach darin liegen, dass noch kein Straftatbestand erfüllt ist. Und wir immer im Vorfeld so einer Straftat Sinn und ein Problem haben, das aber von der Polizei erstmal noch als relativ stiefmütterlich behandelt wird. Und das ist natürlich ist die Aufgabe der Gefahrenabwehr absolut auf polizeiliche Aufgabe, ganz klar. Aber da haben wir einfach das Problem mit den föderalistischen Strukturen, dass auch die Möglichkeiten fürs Bedrohungsmanagement in Deutschland ganz unterschiedlich sind. Es gibt in NRW ist das Projekt Periscope gelauncht, also das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Auch in Bayern gibt es verschiedene Projekte, aber diese Projekte sind bisher noch nicht so ganz in den Polizeiinspektionen, die direkt am Bürger dran sind, angekommen. Und das ist ein großes Problem, weil ich dann natürlich, wenn als Bürgerin, als Bürger zur Polizei hingehe und sage, ich werde gestalkt, der betreffende Polizeibeamte zwar den Straftatbestand, also Paragraph 238, im Kopf hat, ihn für sich gedanklich durchprüft und sagt aus seiner Sicht, es ist aber noch kein, was soll ich da jetzt machen? Und das ist eine Frage, die meine Betroffenen ganz, ganz oft gestellt bekommen, ja, was soll ich da jetzt machen? Dann brauchen wir Strukturen, die dazu eben ergänzend da sind, gegebenenfalls auch in Kooperation, in Zusammenarbeit mit der Polizei, dann schauen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, was natürlich für die Polizei auch eine Arbeitserleichterung ist, wenn zumindest schon mal eine gewisse Einschätzung da ist, wie akut die Situation gerade ist.
Es gibt Bundesländer, die haben sozusagen Ansprechpartner für Sie und es gibt welche, die haben gar niemanden. Oder wie sieht das in der Praxis aus? Also wenn man jetzt von der Universität, zum Beispiel in Berlin, das war das konkrete Beispiel, was ich hatte, hatten wir vor einigen Monaten einen Skandal in der Zeitung, weil ein Mann auf dem Unicampus der FU Berlin Studentinnen belästigt hat. Dann gab es eine Riesendiskussion unter den Studierenden auch darüber, ob man jetzt die Polizei rufen darf, weil der psychisch beeinträchtigt war und von Rassismus betroffen. Und dann haben natürlich Frauen gesagt, das geht ja gar nicht. Also es kann ja nicht sein, dass wir in Gefahr sind und dann, weil der Täter diskriminiert wird, wir uns nicht schützen dürfen und so weiter. Das ist eine Riesendiskussion. Die Uni war, glaube ich, ziemlich hilflos in dieser Sache. Ich glaube, das war auch ein Fall, den sie so nicht vorhergesehen haben. Aber gibt es da eine Stelle, zu der man hingehen könnte, ohne dass es jetzt schon, wie Sie sagen, eine strafrelevante Tat war? Weil der hat zwar... Ja, es war in dem Sinne vielleicht schon relevant, weil er anscheinend Drohungen angestoßen hat, aber er hat niemand angegriffen. Gibt es dann jemanden, an den man sich wenden kann, der auch bekannt ist dann? Oder muss man dann, wie Sie wissen, ich kenne da einen Polizisten, den kann ich anrufen, der sagt mir dann, wen ich noch anrufen kann? Oder gibt es irgendjemanden, an den man sich wenden kann als Institution bei der Polizei, wenn man jetzt nicht jemand wie Sie zur Verfügung hat?
Wie es bundeslandmäßig ausschaut. Ne? Also gerade so Institutionen wie der Weiße Ring oder solche Geschichten, die haben natürlich schon einen Zugang zur Polizei als Opferberatungsstellen. Aber, und das ist so ein großer Punkt, wenn ich jetzt meinetwegen, ich bin an der Uni beschäftigt, dann muss ich diesen Schritt zu einer Beratungsinstitution erstmal tun. Das ist als Hilfe zu suchen, das ist gar nicht so ohne in Deutschland. Ne? Also das hängt ja auch viel damit zusammen, wie sehe ich mich, wie geht es mir dabei, ne? Und auch welche Scham ist damit verbunden? Ne? Und gerade wenn es um solche Delikte wie häusliche Gewalt oder Stalking geht, dann ist da schon eine gewisse Schamgrenze da. Wenn ich dann den Mut gefasst habe, zur Polizei zu gehen und das Erste, was ich dann von der Polizei höre, und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle Polizeibeamte, die sich wirklich reinhängen. Aber es gibt auch einfach welche, die sagen dann das Erste, ja, was soll ich da machen, das ist doch jetzt kein Thema für die Polizei. Obwohl ich dann zum Beispiel, wenn ich an dem Fall beteiligt bin, sage, ja, wir haben hier gerade eine akute Gefährdungssituation, weil, und dann drösel ich das fachlich auf. Und das ist ein riesiges Problem, ne? Weil die Polizeibeamten vor Ort, ich sag mal, diese Möglichkeit zur Einschätzung gar nicht haben, durch die Ausbildung gar nicht haben oder auch die zeitlichen Ressourcen gar nicht haben. Was ich aus Polizeikreisen oft höre, ist die Aussage, wir sind froh über jede Anzeige, die wir nicht aufnehmen müssen, aus Zeitgründen. Mhm. Das kann aber nicht sein, dass Betroffene zur Polizei gehen und dann letztendlich abgewiesen werden mit den Worten, ja, was soll ich da machen? Wenn da gerade wirklich akuter Hilfebedarf ist, aber der Fall an sich gar nicht angeschaut wird, also gar nicht fundiert angeschaut wird. Und es gibt Veränderungen, wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen das Projekt Periskop, wo spezielle Polizeibeamte ausgebildet werden, auch nochmal entsprechende Mitarbeiter dazu haben. Aber das Projekt ist in den Kinderschulen, das gibt es noch nicht allzu lange. Und dann in Bayern gibt es zum Beispiel das Bedrohungsmanagement des Landeskriminalamts. Ne? Aber jetzt kann man sich natürlich vorstellen, das Landeskriminalamt hat natürlich auch nur begrenzte Ressourcen dafür, zu sagen, ja, wir gucken uns jetzt mal jeden Bedrohungsfall in Bayern an. Also bleibt es dann doch wieder an den Polizeibeamten, vor Ort hängen. Ne? Es gibt ja diese Bockbeamte, also Single Points of Contacts, die dann wiederum schon eine gewisse Ausbildung haben, aber eben keine fundierte Bedrohungsmanagement-Ausbildung. Das ist ein ganz zentraler Pfeiler. Also die Polizei hat natürlich die Aufgabe der Gefahrenabwehr. In Bayern zum Beispiel explizit auch formuliert durch den Begriff der drohenden Gefahr. Also nicht nur die akute Gefährdung, sondern tatsächlich die drohende Gefahr. Aber die Strukturen sind noch nicht so, dass ich sagen würde, es ist eine flächendeckende Möglichkeit da, diese Gefahren, ich sag mal, in Gänze abzuwehren. Und auch wo ist der Fokus drauf? Wenn ich mir einen Stalking-Fall hernehme, dann muss ich relativ viel wissen über Stalking, dass ich eine fundierte Einschätzung über die Gefährlichkeit treffen kann, wenn ich dieses Know-how nicht habe. Und es ist bei der Polizei nicht da, weil es im Curriculum, im Studium nicht da ist. Wie soll dann die entsprechende fundierte Fallanalytik stattfinden können?
Da kommt direkt die nächste Frage aus dem Chat. Sie kriegen Konkurrenz. Da fragt nämlich jemand, wo kriegt man denn die Ausbildung?
Ja, das tatsächlich. Und das ist das Fatale, das ich gerade sehe, dass diese Spezialausbildung, dass es ganz viel daraus besteht. Ich baue mir meine eigenen Fortbildungen nach und nach Stück für Stück zusammen. Also ich baue mir meine eigene Ausbildung zusammen. Es gibt noch keine fundierte Bedrohungsmanagement-Ausbildung, dass man sagt, okay, ich bin jetzt staatlich zertifiziert. Also es gibt schon Zertifizierung zum Bedrohungsmanager, aber da muss ich vorher das Know-how schon angehäuft haben, dass ich mich zertifizieren lassen kann. Und das heißt, ich muss mir in mühevoller Kleinarbeit meine fachliche Ausrichtung selbst zusammenschustern und selbst zusammenbauen. Und das ist natürlich auch ein Manko. Es gibt ja inzwischen viele Sicherheitsmanagement-Studiengänge. Es gibt viele, also auch an der FOM wird jetzt aktuell ein Gefahrenabwehr-Master angeboten. Ne? Also da gibt es immer mehr, aber es gibt keinen Bedrohungsmanagement-Studiengang, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich den sofort studieren würde. Der Ausbildung, das ist ganz viel. Ich habe ganz viel Richtung Stalking gemacht. Also ich habe jetzt neulich mal geguckt, ich habe jetzt um die 35 Fortbildungen gemacht, die ich halt natürlich auch alles selber finanziert habe, alles selbst getragen habe und natürlich auch die Zeit entsprechend dafür aufgewendet habe, weil es für mich mein persönliches Feld ist, das Bedrohungsmanagement. Aber da sind wir ehrlich, welcher Polizeibeamte zum Beispiel hat die Möglichkeit, so viel Fortbildungen zu machen? Welcher Dienstherr trägt es denn mit und sagt, ja, du machst jetzt mal meinetwegen, und wenn es nur 10 Fortbildungen sind, über einen Zeitraum von 2 Jahren, der fällt ja dann im Dienst auch aus. da sind wir halt so an dem Punkt, wie kriegen wir das Know-how in die Polizeibehörde rein?
Also erstens gibt es natürlich wissenschaftliche Forschung dazu, das hatten wir im Vorgespräch besprochen, dass es durchaus einen substanziellen Forschungsbereich gibt, der auch wissenschaftlich fundiert dazu eben Einschätzungen gegeben hat und Grundlagen gelegt hat. Aber im englischsprachigen Bereich gibt es dann solche Ausbildungen wahrscheinlich schon, ne?
Ja, ist auch so, dass vor allem im amerikanischen Raum dieses ganze Konzept des Bedrohungsmanagements wesentlich weiter verbreitet ist. Ich habe jetzt neulich eine Fortbildung beim Secret Service besucht und es war sehr interessant, weil die zum Beispiel, die haben ja auf Bundesebene, also über alle Bundesstaaten hinweg, auf eben Bundesebene haben sie ein NTAC, also ein National Threat Assessment Center, die an den Secret Service angegliedert sind und die bieten tatsächlich ihre Dienstleistung für alle Personen an. Also ich könnte jetzt als amerikanischer Bürger zum NTAC hingehen und könnte sagen, ich habe einen Bedrohungsfall, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann unterstützen die. Ne? Die unterstützen alle Behörden, die unterstützen alle Unternehmen und die unterstützen tatsächlich auch mit ihrem Know-how weltweit. Also das muss man auch sagen, dass die auch für, wenn ich jetzt als deutsche Institution dort anfragen würde, würde ich sagen, hey, ich hätte jetzt gerne mal 4 Stunden über Zoom zum Thema Mass Attacks in Public, also Angriffe in der Öffentlichkeit, dann bekomme ich diese 4 Stunden. Für eine deutsche Institution, zum Beispiel für die Polizei. Und das ist da bin ich jetzt gerade mit einem Polizeipräsidium dran, dass ich rate, da eben auch was dafür zu stricken, eben auch da Awareness-Schulung für Polizeibeamte vor Ort anzubieten. Wir haben jetzt 3 Vormittage geplant erstmal, eben dieses Bedrohungsmanagement-Know-how nicht nur an einzelne Spezialleute in einer Polizeibehörde zu vermitteln, sondern eben in die Breite zu bringen, dass jeder Polizeibeamte weiß, okay, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, okay, also mein Ex-Partner stalkt mich, dass ich mir dann erstmal Gedanken drüber machen muss, okay, Straftatbestand ist das eine, das persönliche Risiko bei einem Stalking-Fall ist das andere.
Da kommen wir dann ja nochmal zu praktischen Sachen, und zwar 2 Sachen. Das eine ist, ich persönlich gehe dem LKA, verschiedenen LKAs in verschiedenen Ländern wahrscheinlich furchtbar auf die Nerven, weil ich sehr häufig Fälle habe von zum Beispiel iranischen Dissidentinnen, die bedroht werden und mit denen ja auch Veranstaltungen mache und eben arbeite oder jetzt zum Beispiel Ghazal Shamat begleitet habe, die natürlich auch bedroht wird. Und die sind oft aufgeschmissen, weil die natürlich eben geschult sind auf bestimmte Gefahren, aber nicht unbedingt auf so etwas. Also eine Bedrohung, die durch den Staat ausgeht, nicht nur terroristische Bedrohung, ist nicht nur irgendwelche extremistischen Kreise im Land, sondern auch noch ausländische Agenten und so weiter. Die kennen sich zwar schon aus, aber ich hatte neulich einen Fall, da haben aus der gleichen Abteilung 4 verschiedene Leute 4 verschiedene Einschätzungen getroffen. Also im Laufe des Tages 4 verschiedene Telefonate, hört, und dann kamen 4 verschiedene Ergebnisse raus. Was sind denn die Kriterien? Wie geht man denn vor? Wie würde man denn eine Risikoeinschätzung treffen, grob?
Das Wichtigste, was ich am Anfang abprüfe, sind die sogenannten Red Flags. Diese Red Flags im Bedrohungsmanagement, das sind die wichtigsten Dinge, wenn es darum geht, liegt ein Gewaltrisiko oder liegt potenziell ein Risiko für eine tatsächlich bis zu tödlicher Gewalt vor. Das Wichtigste ist eigentlich, was ich abprüfe, sind Suizidtendenzen da. Klingt jetzt erstmal paradox, was hat denn Suizid mit einer Gewaltübergriffigkeit einer anderen Person gegenüber zu tun? Aber wenn ich vorher im Vorfeld Drohungen ausgestoßen habe, dann besteht auch einfach das Risiko für einen erweiterten Suizid, wo ich immer aufpassen muss. Dann muss ich mir anschauen, das ist ein sogenanntes Alles-oder-Nichts-Denken, wie... Man kann sich das Ganze so vorstellen, es bleibt nichts mehr anderes als die Gewalt. Also ich habe keine andere Möglichkeit mehr, als gewalttätig zu werden. Und besser, ich werde jetzt gewalttätig oder ich verliere eben alles. Also das haben wir ganz häufig, wenn es um Delikte geht, wo, ich sag mal, bleiben wir jetzt mal beim Thema Ex-Partner-Stalking oder Ex-Partnerin-Stalking, wo der Ex-Partner dann sagt, okay, ich habe sie verloren, aber bevor sie jemand anders kriegt, nehme ich sie mit. Und mein Leben ist jetzt eh zu Ende, ich habe sowieso keinen Sinn mehr, ich nehme sie jetzt mit und beende das für uns beide. Das wäre zum Beispiel so ein Alles-oder-Nichts-Denken. Dann, ganz wichtiger Risikofaktor sind Tötungsfantasien. Damit ist nicht gemeint, dieses, was man landläufig und flapsig mal zueinander sagt, ey, ich schwöre, ich könnte umbringen. Das ist keine Tötungsfantasie. Eine Tötungsfantasie oder Tötung oder auch Gewaltfantasien wären jetzt zum Beispiel, pass auf, ich gehe jetzt nach Hause und ich habe in der Schublade so ein richtig cooles japanisches Messer mit einem weißen Palmutgriff, das hole ich und ziehe es dir durch die Kehle. Das wäre eine Tötungsfantasie. Also es hat im Kopf was stattgefunden, es ist ein Bild erzeugt worden. Genau, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Dann gäbe es jetzt noch als Punkte, gäbe es noch die psychotischen Symptome, zum Beispiel mit hohem Risiko, also befehlsgebende Stimmen ist ein wichtiger Risikofaktor. Und dann gibt es nach einer gewissen Kriterienliste noch die Psychopathie oder wie es jetzt heutzutage die dissoziale Persönlichkeit oder antisoziale Persönlichkeit. Allerdings ist das für eine Einschätzung unglaublich schwierig zu verwirklichen, weil ich in der Regel keine Daten darüber habe. Ich brauche dazu ein medizinisches und psychiatrisches Gutachten, um zu sagen, okay, der hat eine psychopathische Persönlichkeit, das habe ich in der Regel nicht. Also diesen Risikofaktor habe ich bisher noch nicht einmal beantworten können, weil ich bisher nie eine Gutachtung zu dem Thema hatte. Genau, und dann gibt es natürlich verschiedenste andere Risikofaktoren und Warnverhaltenszeichen, also die Warning Behaviors, die zum Beispiel Reed Milloy erarbeitet hat. Also es ist ein Forscher aus den USA, ein Psychologe aus den USA. Da gibt es ganz Verschiedenes, zum Beispiel Fixation Warning Behavior, wo es eben um Fixierung geht, also um die psychologische Fixierung, die dann wiederum positiv-negativ sein kann und vom Positiven aber auch schnell ins Negative umschlagen kann. Es gibt das Fail of Last Resort oder beziehungsweise das Last Resort Behavior. Ich habe eine, ich sag mal, die letzte legale Instanz, die scheitert. Also gehen wir zum Beispiel bei einer Familienstreitigkeit, wo es um Sorgerecht der Kinder geht. Und es ist die Sorgerechtsverhandlung steht an und die wirkt sich negativ aus. Also das Sorgerecht wird zum Beispiel der Ex-Partnerin zugesprochen und dann ist sozusagen dieses Last Resort gescheitert, also diese letzte Möglichkeit, noch legal an das zu kommen, was ich eigentlich möchte, und plötzlich legt es den Schalter um. Energy Burst Behavior, das ist ähnlich wie beim Selbstmord, dass ich zum Beispiel kurz vor einer Gewalttat, wenn ich mich dazu entschieden habe, eine Gewalttat zu verüben und das als Lösungsstrategie sehe, dass ich dann plötzlich ganz ruhig werde oder auch plötzlich aktiv werde, Sport mache, mir tatsächlich Lebensfreude sich einstellt oder Abschiedshandlungen durchgezogen werden, wie dass ich zum Beispiel mein Haus verkaufe, ne? Oder ich verschenke irgendwelche Besitztümer an andere Personen, weil ich sie ja nicht mehr brauche, weil ich habe ja für mich die Lösung gefunden. Und das sind ganz, ganz wichtige Warnverhaltenszeichen. Und generell muss man sagen, dass ich davon ausgehe, das ist so mein Bild auch auf Gewalt, dass Gewalt ein Mittel zur Situationsbewältigung ist. Gewalt sind schlimme Taten, aber sie dienen letztendlich dazu, den Missstand zu bewältigen. Und da kann man sich prinzipiell fast nahezu alle Gewalttaten angucken. In der Regel geht es immer darum, dass ich eine Missstandssituation habe, die ich versuche damit zu bewältigen, dass ich eben diese Gewalt ausübe. Damit habe ich dann keine Probleme mehr. Die Konsequenzen werden getragen, die Konsequenzen werden entweder übersehen oder halt als nicht wichtig erachtet und es mangelt mir an anderen Bewältigungsstrategien. Und da sind wir natürlich im Bereich, wo es problematisch wird. Ja, warum jetzt keine anderen Bewältigungsstrategien vorliegen, das ist komplett fallabhängig, da kann man wenig allgemeine Aussagen dazu treffen und es hängt dann immer von der entsprechenden Fallkonstellation ab.
Da habe ich hier eine Frage aus dem Chat von einem Kollegen, der selber als forensischer Psychologe tätig ist und er sagt, was Sie sagen, trifft auch sehr viele Leute zu, vor allem Einzeltäter, jetzt bei dieser Risikobewertung, aber bei Terroristen zum Beispiel nicht unbedingt. Es gibt zwar, das kenne ich jetzt aus meinem Fall als Ergänzung, dass man natürlich, die Israelis haben ja auch so ein System entwickelt, wie man jemanden erkennt, zum Beispiel das Ruhigwerden und dieses im Tunnel sein, sich auf eine bestimmte Tat einstellen und so weiter. Aber ein terroristisches System, eine Organisation geht anders vor. Spielt das bei Ihnen auch eine Rolle, also zum Beispiel tatsächlich organisierten Terrorismus zu bewerten? Oder ist das dann das Bedrohungsmanagement eher was, was sich im Bereich von individueller Bedrohung bewegt?
Terrorismus ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Feld und tritt auch im Bedrohungsmanagement relativ selten auf. Also mir ist es tatsächlich bisher noch, also in der tatsächlichen Bewertung bisher noch nicht begegnet. Aber also das sind so Fälle, da würde ich dann auch sofort natürlich an die Sicherheitsbehörden hingehen und sagen, okay, pass auf, wir haben hier gegebenenfalls was, mir ist was aufgefallen. Also es würde mir in der Regel eher an einer einzelnen Person auffallen, weil mir diese Person zufällig beim Bedrohungsmanagement über den Weg läuft, als Täter zum Beispiel. Aber es ist zum Beispiel auch ganz interessant, ich war jetzt neulich auf einer Konferenz in Prag auf der Behavioral Analysis und da hat die israelische Psychologin, die auch im Bereich also Terroristen-Profiling tätig ist, hat vorgestellt, dass sich dieses Täterprofil tatsächlich über die letzten Jahre massiv gewandelt hat. Also dass tatsächlich diese ideologisch durchzogenen terroristischen Menschen, dass das tatsächlich viel weniger wird und tatsächlich diese Einzeltäter eher in den Vordergrund rücken und diese Ideologie eigentlich gar keine allzu große Rolle mehr spielt. Und das ist ein spannender Punkt gewesen, weil ich damit auch nicht gerechnet hatte, sondern dass es da tatsächlich, dass diese Tat nicht durch Druck einer Organisation verübt werden, sondern tatsächlich aus freien Stücken von einzelnen Personen oder zu zweit eben solche Taten verübt werden. Und auch der Modus operandi dabei ein ganz anderer ist. Viel abgeklärter, viel kühler, viel geplanter und mit weniger Emotionen besetzt. Das fand ich tatsächlich ziemlich gruselig. Und das ist was, wo wir im Bedrohungsmanagement oder wo uns im Bedrohungsmanagement tatsächlich relativ selten begegnet. Zum Glück.
Wir haben ja ganz kurz schon über verschiedene Aspekte gesprochen, zum Beispiel den Kontakt zur Polizei. Was denken Sie denn, was sind im Moment für Sie die größten Hindernisse bei der Umsetzung von Bedrohungsmanagement? Also wenn man die Kriterien hat, man hat Leute, die geschult sind, wahrscheinlich auch noch viel zu wenige. Man hat das Interesse bei den Unternehmen, bei Universitäten, bei großen Unternehmen, bei Schulen, bei Behörden und so weiter. Behörden haben wir jetzt komplett außen vor gelassen, aber die sind ja auch Arbeitgeber. Was müsste eigentlich getan werden? Also Sie haben schon gesagt, es gibt in NRW einen Ansatz, es gibt in Bayern einen Ansatz, aber wenn man jetzt die Gesamtsituation sieht, was wären institutionelle Vorkehrungen, die man treffen könnte oder müsste und was wäre auf der privaten Seite, also von Arbeitgebern zu tun, um das zu verbessern?
Also auf institutioneller Ebene wäre es wichtig, Institutionen zu schaffen, die koordiniert. Also das ist tatsächlich die Schwierigkeit, die ich sehe. Wir haben ganz wenig Koordination in dem Bereich. Es gibt oft, ich sage mal, Gewaltschutzpräventionskonzepte in verschiedenen Institutionen, aber keine Institution redet mit der anderen Institution drüber. Das ist ein großes Problem. Also ich habe beim Jobcenter habe ich Daten rumliegen, da rastet einer aus, der rastet vielleicht auch beim Sozialamt aus und der rastet vielleicht auch in der Schule des Sohnes aus, aber diese Institutionen sprechen nicht miteinander. Das heißt, ich habe überall diese einzelnen Dinge, wo die Institution sich Gedanken macht, Mensch, was könnte ich denn jetzt tun, was mache ich denn, was soll ich denn tun? Reicht es denn für die Polizei? Na, für die Polizei reicht es noch nicht, weil der hat es nicht gesagt, der bringt mich um, sondern er hat gesagt, ja, ich weiß, wo dein Kind wohnt, soll ich das jetzt weitergeben, machen wir jetzt auch nichts Falsches tun? Das heißt, diese Informationen kommen nicht raus, werden nicht weitergegeben. Und dann habe ich, oder werden vielleicht nur von einer Institution weitergegeben, dann habe ich einen Fall. Dann habe ich ein kleines Häppchen, aber ich habe nicht, dass der überall anders schon auffällig geworden ist. Und da braucht es aus meiner Sicht tatsächlich eine institutionalisierte Koordination, die sich mit den beteiligten Akteuren auf regionaler Ebene zusammensetzt und sagt, okay, gibt es irgendwelche Dinge, haben wir was vorliegen. Und das kann aus meiner Sicht durchaus von der Polizei koordiniert werden. Das müssten halt die entsprechenden Ressourcen geschaffen werden. Und da kommen wir aber zum zweiten Hindernis, und das ist der Föderalismus. Wir haben einfach in Deutschland das Problem, dass in vielen Bundesländern unterschiedliche Projekte da sind, mit unterschiedlichen Kriterien, mit unterschiedlichen Ausbildungsständen, mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Und wir da einfach wenig Möglichkeit haben, etwas Einheitliches zu schaffen, wo dann, ich sag mal, auch für die Bürgerinnen und Bürger verlässliche Strukturen da sind. Es gibt immer mal wieder Projekte. Es gibt zum Beispiel auch in Bayern ein Projekt Gemeinsam sicher. Es gibt in NRW das Projekt Sicher im Dienst, das sich aber wiederum nur auf den öffentlichen Dienst beschränkt. Das Projekt Periscope ist aber wieder auch für Privatpersonen da. Also das sind so ganz, beziehungsweise anders gesagt, die Polizeibeamten in NRW haben die Möglichkeit, sich an die Periscope-Beamten zu wenden. Also nicht die Privatpersonen an sich direkt, sondern die Polizeibeamten können sich dahin wenden und sagen, hey, ich habe einen Fall. Und der Fall wird dann wiederum vom Periscope-Beamten gereviewt. Das ist aus meiner Sicht, das ist halt, ich sag mal, wenig zielführend, wenn es überall verschiedene kleine Projekte gibt, die aber nicht miteinander in Zusammenarbeit stehen. Und auch was auf unternehmerischer Seite getan werden kann, der Fokus muss sich verändern. Also ich muss anfangen hinzuschauen, eben nicht mehr wegzuschauen. Als ich noch Bewährungshelfer war, habe ich mal einen sehr interessanten Slogan auf einem Plakat gelesen und der hieß ganz einfach, wer wegschaut, hilft dem, der zuhaut. Und das ist tatsächlich das, was ich so als ein Slogan für mich mitgetragen habe, weil ich sage, klar, wenn ich nicht hingucke, wenn ich die Sachen nicht sehen will, dann habe ich vielleicht ein lustigeres Leben als Unternehmen, sicher kein nachhaltiges. Und da ist aus meiner Sicht das unglaublich essentiell, hinzugehen und zu sagen, okay, mich interessiert das, was bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passiert. Und ich schaffe Strukturen im Unternehmen dafür, wo ich gegebenenfalls eben auch Ressourcen dafür aufwenden muss. Ohne Ressourcen wird es nicht gehen. Ohne Arbeitszeit von Arbeitnehmern, ohne Geld. Ich kann nicht irgendwas aufbauen, wenn ich nicht bereit bin, Geld in die Hand zu nehmen. Das wird nicht funktionieren. Da muss diese Bereitschaft kommen. Es rechnet sich auf der anderen Seite, weil ich dadurch auch gegebenenfalls weniger Krankenstände habe oder gegebenenfalls auch die Arbeitsleistung steigt. Und natürlich in der Zeit, wo wir alle vom Fachkräftemangel sprechen, ein Unternehmen, das seine Mitarbeitenden ernst nimmt, egal in welcher Lebenslage, bindet natürlich auch Mitarbeitende ans Unternehmen.
Dazu aber nochmal eine Nachfrage zu dem ersten Punkt, wenn es um die Koordinierung geht. Also zum Beispiel, jemand wird auffällig beim Arbeitsamt, zum Beispiel auch als Lehrer, als Schuldirektor darf man nicht beim Sozialamt anrufen und sagen, sind die Eltern auffällig geworden. Man darf nicht bei der Krankenkasse anrufen und sagen, können Sie mir vielleicht mal die vorliegenden Unterlagen geben, um eine Einschätzung zu gewähren. Also es gibt ja Datenschutz, der natürlich auch berechtigt ist und eben aber in solchen Fällen zu einem Riesenhindernis wird. Ich weiß jetzt von belgischen Kollegen, dass die tatsächlich Gesetze geschaffen haben nach den Anschlägen 2015, die das ändern, wo dann der Bürgermeister mit dem Schuldirektor, mit dem Polizisten reden darf und sich über die verschiedenen vorliegenden Informationen austauschen darf. Aber soweit ich weiß, darf man das in Deutschland gar nicht.
Es kommt immer drauf an. Also der Schuldirektor darf beim Sozialamt anrufen, das ist ganz klar. Der Schuldirektor darf aber die Polizei anrufen und kann sagen, okay, ich habe eine Situation, ich weiß nicht so recht, wie ich die bewerten soll. Es muss dem Schuldirektor nicht zurechnen, dass er eine Situation adäquat bewertet. Aber dass man sagt, okay, ich habe eine Situation, die macht mir Probleme, die macht mir Bauchweh, wie gehen wir damit um? Und die Polizei hat natürlich die Möglichkeit, wenn es um die drohende Gefahr geht, Informationen einzuholen, explizit zum Beispiel in Bayern nach dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz, die Möglichkeit zum Beispiel auch Daten zu erheben. Und das wäre so einer der zentralen Pfeiler. Es ist ganz wichtig, dass das reglementiert ist, also dass es nicht, dass die Polizei nicht die allgemeine Befähigung hat, alle Daten zu erheben. Also da haben wir jetzt gerade auch erst mit den Gesetzen, die gekippt wurden, in zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, hinsichtlich Palantir zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass solche Sachen eben nicht irgendwann dazu münden, dass die Polizei, ja, ich sag mal, im Sinne eines Polizeistaats unglaublich alles darf und so weiter und so fort. Aber es ist wichtig, schon zu betonen, dass die Polizei, ich sag mal, wenn eine konkrete Geschichte vorliegt, also wenn eine drohende Gefahr da ist, schon Informationen auch erheben darf und diese Informationen ganz wichtig auch weiterverteilen darf. Da müssen wir halt hinschauen, wie wir sowas in einer rechtsstaatlich guten und legalen und auch nicht besonders dystopischen Form institutionalisieren können.
Angenommen, man hätte die Strukturen, man hätte eine zentrale Anlaufstelle, man hätte eine Gesetzgebung, die absichert, dass man nicht einfach ins Privatleben der Bürger eingreift, weil man gerade Lust hat. Das ist ja auch die ewige Diskussion in Deutschland über Chat, was darf mitgehört werden, was darf nicht. Nehmen wir mal an, es gäbe diese ideale Voraussetzung. Was ist mit Prävention? Beschäftigen Sie sich auch damit bei Gewaltprävention? Gibt es da Konzepte, die Sie verfolgen, beziehungsweise Dinge, die Sie vorschlagen würden?
Prävention gehen immer Hand in Hand. Also Bedrohungsmanagement an sich ist Prävention. Präventionskonzepte, es muss Aufklärungsarbeit betrieben werden. Es muss ganz klar gesagt werden, also ich plane jetzt zum Beispiel gerade mit einer Klinik, plane ich gerade Präventionstage für die Krankenpflegeschüler, wo ich ganz klar sage, okay, es gibt Themen, von denen habt ihr vielleicht noch nichts gehört, aber vielleicht seid ihr davon auch schon betroffen worden und es ist okay, diese Themen anzusprechen. Es ist wichtig auch zu vermitteln, dass Gewalt nicht okay ist. Ich war neulich sehr erschüttert. Eine Kollegin bzw. eine Institution, in die ich berate, ist eine junge Frau auf mich zugegangen und hat mich gefragt, ob sie mal mit mir sprechen kann, weil sie wird geschlagen in ihrer Beziehung. Und sie fragt sich, ob das normal ist. Dann sagte sie, naja, sie kennt es von zu Hause nicht anders. Ich bin dann auch mit ihr ins Gespräch gegangen und habe gesagt, das ist halt absolut nicht in Ordnung, also dir geht's nicht gut. Und dann kann man eine Exit-Strategie arbeiten, aber eben tatsächlich explizit auch zu benennen, auch von Seiten des Arbeitgebers, diese Themen sind relevant. Diese Themen sind nicht okay, wenn es euch passiert und es interessiert uns und es ist relevant, wie es euch geht. Und das ist ein ganz wichtiger präventiver Pfeiler, eben dieses Selbstbewusstsein zu stärken. Es ist okay, wenn ich mich an Hilfsinstitutionen wende. Und ganz wichtig, und da appelliere ich so ein Stück weit auch an die Polizei, dasselbe auch von Polizeiseite zu tun, ein empathisches Vorgehen mit Gewaltbetroffenen zu haben. Ich habe ganz oft schon erlebt, und das ist wirklich ein großes Problem gewesen, ich habe wahnsinnig empathische Polizeibeamte erlebt, die, wo ich dann danach hingegangen bin und gesagt habe, hey, das war mir das Beste, was ich je erlebt hatte an Polizeiarbeit. Aber ich habe eben auch Leute im Polizeidienst erlebt, die dann zu einer Frau gesagt haben, die halt das dritte Mal da war, weil sie geschlagen wurde. Ja, jetzt sind sie ja schon wieder da. Das sind Dinge, wo ich dann sage, wenn jemand den Mut hat, dreimal zur Polizei zu gehen und die ersten zwei Male ist nicht viel passiert und diejenige kommt nach dem dritten Mal immer noch, dann ist das nichts, worauf ich mit Genervtheit reagieren sollte, sondern muss ich verstärken, da muss ich immer wieder sagen, wir versuchen eine Lösung zu finden, diese Personen anzuleiten. Das wären aus meiner Sicht so die wichtigsten präventiven Punkte. Ich muss die Sache in die gesellschaftliche Diskussion holen. Ich muss über Stalking sprechen, ich muss darüber sprechen, wie Extremismus, Radikalisierung in der Gesellschaft stattfindet. Da geht es nicht nur um diese bestimmten Extremismen, die wir gerne zitieren, wie Rechtsextremismus, Linksextremismus, Salafismus und so weiter und so fort, sondern wir haben ganz viele verschiedene kleine Extremismen in Deutschland und das geht teilweise bis hin zu unserer Denkweise, wie schnell wir heutzutage in der Polarisierung sind. Und da ist es wichtig, einfach aufzuklären, was Extremismus und Radikalisierung dann zum Beispiel eigentlich sind. Ja, und das muss ich tatsächlich aber in der Basis tun. Deshalb planen wir da verschiedene Aktionstage, wo wir uns mit dem Thema Stalking befassen, mit häuslicher Gewalt, mit Extremismus, Radikalisierung und so weiter und so fort. Das ist ein ganz tolles Konzept, was diese Klinik da gerade erarbeitet mit uns, weil es eben genau das ist, was es tun soll. Es ist präventiv.
Also man müsste eigentlich dann ja schon in Schulen anfangen über bestimmte, das ist ja eigentlich auch wieder eine Wertediskussion, ne, die wir ja immer im Bereich von Extremismus und Gewaltprävention haben, was darf man akzeptieren an Eigenheiten und was ist tatsächlich ein No-Go? Und da kommen wir auch schon zu meinem Lieblingsthema, das ist natürlich Frauenrechte, weil ich mich ja auch ehrenamtlich engagiere für Frauenrechte. Und gerade bei Gewaltprävention von Frauen eben ziemlich viele Bereiche sind. Und da hatten wir in Berlin ja zwei Fälle, zwei Afghaninnen, die umgebracht wurden, die mehrfach bei der Polizei waren, die eine von ihren Brüdern, die andere von ihrem Ex-Mann, wo die Polizei im Nachhinein gesagt hat, ja, wir kannten die Fälle, aber wir konnten nicht handeln, weil es lag eben noch keine Straftat vor, was sollen wir tun? Also man hat natürlich die üblichen Sachen ausgesprochen, Annäherungsverbot und so weiter, aber das war es dann auch, was diese Frauen aber überhaupt nicht schützt. Wie ist denn da Ihre Erfahrung mit der Polizei? Wir empfehlen ganz häufig den Weißen Ring bei akuten Dingen. Es gibt andere Anlaufstellen, aber wenn es zum Beispiel um Frauen geht aus bestimmten Communities, das sind nicht nur islamische Communities, sondern teilweise auch jesidische Communities, die in einem sehr kollektiven System aufgewachsen sind, da ist es wahnsinnig schwierig, spezielle Beratungsstellen zu finden. Die gibt es so gut wie gar nicht. Es gibt in Berlin eine, es gibt in Köln eine, aber es gibt sonst keine Struktur, die diese Frauen auffängt, weil es eben schwierig ist, auch für die alleine zu sein. Es ist nicht in ihrer Erfahrungswelt drin, dass sie, nachdem sie in einem ziemlich großen Familienverband aufgewachsen sind, dann plötzlich ganz alleine auf der Straße stehen. Selbst wenn man ihnen eine Wohnung vermittelt und so alleine zu überleben, ist schwierig. Gibt es da überhaupt ein Bewusstsein in der Polizei, weil diese Fälle eben zunehmen leider in Deutschland?
Davon ab, mit welcher Polizeidienststelle habe ich denn gerade zu tun? Und vor allem, wie sind die regionalen Opferschutzstrukturen ausgeprägt? Ich habe mit sehr guten Polizeien zusammengearbeitet, wo die Opferschutzstrukturen wirklich gut waren und sich die entsprechenden Opferschutzbeamten wirklich Stunden über Stunden Gedanken darüber gemacht haben, wie können sie denn die betreffenden Personen schützen. Das hängt aber immer noch zu sehr davon ab, wie die jeweilige Ausrichtung der Polizeibehörde eben in diesem Bereich ist. Also ich habe sehr gute Opferschutzstrukturen erlebt, ich habe sehr schlechte Opferschutzstrukturen erlebt, wo im Prinzip gesagt wurde, ja, der ganz normale, also der Opferschutz wird von den ganz normalen Streifenpolizisten durchgeführt. Was nicht sein kann, ne? Weil Opferschutz ein sehr spezielles Thema ist, speziell, hochspezialisiertes Thema. Ich muss wissen, welche Informationen können wo erhoben werden und so weiter und so fort. Also das ist Opferschutz und Bedrohungsmanagement sollten auch immer Hand in Hand gehen. Da haben wir halt das Problem, dass das, ich sag mal, das Bewusstsein allgemein für Gewaltopfer, da gibt es aus meiner Sicht schon Nachbesserungsbedarf. Wenn man gerade noch so diesen Familienhintergrund hat, diese weit verzweigten Systeme, da kennt man, wer Devin kennt. Und ich habe es auch erlebt, dass solche jungen Frauen dann auch als Problem dargestellt wurden von den entsprechenden Familien und letztendlich diskreditiert wurden, sodass die Polizei nicht mehr geglaubt hat. Also immer wieder diese Systeme, diese Familiensysteme auch zu hinterfragen und tatsächlich Gewaltopfer, Gewaltbetroffene ernst zu nehmen. Es gibt ja ganz viele Wahrnehmungsfehler, Wahrnehmungsverzerrungen, aber eben nicht diesen Confirmation Bias zu fahren, sich im Prinzip zu sagen, okay, meine Meinung bestätigt sich immer wieder, sondern eben dann auch als Polizeibeamter sich selbst zu hinterfragen. Wie gehe ich jetzt eigentlich gerade auf den Fall zu? Bin ich vielleicht auch der richtige Polizeibeamte, mit diesem Fall umzugehen, weil ich selber schlechte Erfahrungen gemacht habe und so weiter und so fort. Das ist ein ganz enormer Prozess, aber das müsste in der Polizei forciert werden aus meiner Sicht. Und diese entsprechenden Ausbildungen, die da in dem Bereich sicherlich auch fehlen noch, dass eben Polizeibeamte auch für so eine fit gemacht werden. Und natürlich, und das ist was, das Tobias Singelstein hat ja auch erst ein Buch geschrieben zum Thema Rassismus in der Polizei. Auch da, das ist natürlich ein Thema, das Beachtung finden muss. Auch die Aufklärung nach innen. Auch bei der Polizei. Die Polizei ist genauso ein Spiegel der Gesellschaft. Ein Polizist an sich muss, aus meiner Sicht, wenn er die Uniform trägt, die persönlichen Meinungen, Einstellungen ein Stück weit zurückstellen. Wir sind aber Menschen. Das ist nicht realistisch. Das ist nicht das, was passiert. Sondern Polizisten sind nun mal auch Menschen und keine Roboter, Gott sei Dank. Trotzdem muss dann eben auch geschaut werden, gibt es Innentäter, ne? Also auch da Insider-Threat. Wir haben auch hier Bedrohungsszenarien. Ich habe einen Fall, der eine junge Polizistin betroffen hat, wo der Kollege die junge Polizistin geschlagen hat. Also auch das, diese Fälle gibt es in der Polizei. Da hat die Institution der Polizei noch durchaus noch Nachbesserungsbedarf, solche Situationen wirklich dann aufzuklären und dann auch nach intern Opferschutz zu betreiben und so weiter und so fort. Also da muss man hinschauen. Wie das Thema Sexismus in der Polizei ist, das kann ich nicht beurteilen, da habe ich keine Daten dazu. Aber das wäre sicherlich auch was, wo man vielleicht hinschauen muss, wie da einfach gerade so die Zahlen und Fakten sind.
Es gibt sehr wenig Erhebungen dazu und zumindest wenige, die statistisch gut genug sind. Aber es gibt zum Beispiel ein Gutachten vom Europarat, wo immer wieder gesagt wird, bei ganz normalen Fällen häuslicher Gewalt wird den Opfern dann gesagt, na, sie haben doch sicher irgendeinen Anteil daran, dass der so ausgeflippt ist, was natürlich grundfalsch ist, wenn man mit Gewaltopfern zu tun hat. Da sind wir wieder bei dem Thema Prävention und allgemeiner Aufklärung, das eben ein Riesenkomplex ist und wo eben auch meiner Meinung nach noch nicht wirklich Strukturen geschaffen wurden, wie man das macht. Also weder in der Ausbildung bei Polizisten, aber auch nicht in der Ausbildung von Lehrern und so weiter. Also eigentlich alle, die auf diesem Phänomenbereich aufmerksam werden und man kann die Leute ja gerade Lehrer zum Beispiel auch nicht überfrachten mit allen möglichen Aufgaben. Also immer mehr wird auf die Schulen verwiesen als alle möglichen Anlaufstelle für Gewaltprävention. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Schule, aber tja, da muss man tatsächlich, glaube ich, nochmal eine grundlegende Debatte darüber führen, wie man solche Präventionsstrukturen gestalten könnte.
Ich brauche Präventionsstrukturen, damit ich anfange, solche Situationen zu erkennen. Und die Erkennung ist, wie gesagt, ja eingangs erwähnt, die Voraussetzung für die Bewertung. Und die Bewertung ist Voraussetzung für die Handlungsstrategie, die ich daraus entwickle. Wir haben hier einfach ein System, wo eines aufs andere aufbaut. Wenn ich keine Awareness habe, ne, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, solche Situationen zu erkennen, brauche ich keine Analyse machen, da brauche ich keine Bewertung machen, da brauche ich keine Handlungsstrategien entwickeln, weil ich das Problem gar nicht in Gänze erfassen kann. Das ist so der zentrale Pfeiler, zu sagen, ich muss Strukturen schaffen, die es mir überhaupt erst ermöglichen, Situationen und Probleme wahrzunehmen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist eine schöne Zusammenfassung des Problems nochmal zusammengefasst die ganze Stunde, woran es eigentlich fehlt. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Heinemann, für das Gespräch und auch bei den Zuhörern für das interessante. Hinterlasse auch nochmal bei dem dann im Podcast veröffentlichten Gespräch Ihre Webseite, sodass Leute Sie erreichen können mit Fragen. Vielen herzlichen Dank Und ich hoffe, wir werden Sie wiedersehen hier.
Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte und danke auch nochmal den Zuhörern fürs Interesse.
Das war Bestandsaufnahme: Strategien gegen Islamismus.